Bei dem Rohstoffland muss man sich die Sache nicht so räumlich und so gebrauchswertmäßig vorstellen. Ja? Also die holen da halt irgendwas aus der Erde und dann können die doch daneben an oder so. Ja, weißt du, wenn es um Gebrauchswerte ginge, dann ging es darum. Hier holt man die Rohstoffe ran, dann muss es woanders, müssen genügend Ackerflächen für, weiß nicht, was die da essen wollen, halt organisiert werden, und dann macht man das halt. Rohstoffland heißt, dort wird für die Geschäftskalkulation von Kapitalen ein exklusives Recht in diesem Landstrich etabliert. Da gilt diese Geschäftskalkulation und es ist das exklusive Nutzungsrecht für diesen Landstrich. Dafür bezahlt das Kapital die von dir genannten Lizenzgebühren an die Hoheit. Bezahlt es an die Hoheit, damit es dieses exklusive Recht wird, damit die Hoheit dieses exklusive Recht wirklich mit der dafür erforderlichen Gewalt gegen alle anderen Nutzungsinteressen in diesem Landstrich durchsetzt. Das ist also gar nichts Gebrauchswertmäßiges. So kommt es zustande, wenn dieser Landstrich von der Hoheit jetzt verpachtet wird oder verkauft wird für ein kapitalistisches Schürfrecht, dann ist die Kehrseite dieses von der Hoheit durchgesetzten Rechts, dass jede andere Existenzweise dort ihr Recht verloren hat. Und was anderes macht die Hoheit auch nicht. So kriegen es die Leute dort mit ihrem Staat zu tun. Ihr Staat hat da was etwas Eigentümliches. Aber sie kriegen es mit dem zu tun, als diese pure Gewalt, die sie verdrängt, um dieses neue ökonomische Nutzungsrecht exklusiv dort durchzusetzen. Deswegen, da kommt auch diese Verlaufsform, die man dann so roh studieren kann, her. Aber das ist die Verlaufsform von was? Warum laufen denn die scheiß Straßen schnurstracks durch das, was vorher Weidegebiete waren? Weil die Straßen der exklusiven neuen ökonomischen Rechnung gehören, dass die gefälligst schön gerade zum nächsten Abtransportpunkt zu laufen haben, weil alle Umwege wären Transportkosten. Das gehört zu dem, was so ein Staat überhaupt anzubieten hat, dafür, dass solche Lizenznehmer kommen und ihm Lizenzgebühren bezahlen. Der nächste Gewaltaufwand für diesen Staat ist damit fällig, nämlich jetzt auch für die Straßen die Leute wegzuräumen. Ja, das ist gar kein Nebeneinander, sondern hier schlägt die Logik des Eigentums, dieses kapitalistischen Elementarprinzips mit der ganzen Härte der Gewalt durch und ruiniert damit eine Wurstelwirtschaft, die nenne ich mal deswegen Wurstelwirtschaft, weil was die Leute davor betrieben haben, war eben nichts anderes, als der Natur das abzugewinnen, was sie der Natur man so gerade mit ihren kleinen Werkzeugen abgewinnen konnten, und dafür brauchten die übrigens sehr viel Natur. So, jetzt ist das weg. Und das, was sie jetzt bräuchten, also so geht es mit der Geldwirtschaft, das gäbe es schon, wenn sie sich's kaufen können. Das ist der hergestellte totale Ausschluss. Das ist halt das etwas Harte, was man dort zu studieren hat, dass das der totale Ausschluss ist. Der relative Ausschluss, der ist am Monatsende hierzulande bekannt.
Ich wollte noch ein paar Ausführungen zu dem machen, was der Kreis gesagt hat. Es handelt sich gar nicht um eine Volkswirtschaft in dem Sinne. Da ist ein Land, nehmen wir mal Chile, das ist das letzte Beispiel. Das ist ein Zaun drum, und dieses Land besteht aus einer Kupfermine oder von mir aus auch aus 5 Kupferminen. Und das Kupfer, was da abgebaut wird, das hat überhaupt keinen ökonomischen Bezug zu irgendwas, was in dem Land ökonomisch passiert. Das ist kein Mittel für andere Kapitale, die in dem Land Reichtum produzieren, deswegen Vorprodukte brauchen. Das ist kein Beitrag zu einem nationalen Wachstum, das unter anderem in Autoproduktion stattfindet, sondern der Charakter dieses Eigentums ist eins. Das ist streng genommen ein staatlich verpflanztes Stück kapitalistischen Eigentums der Metropolen ist. Und das bekommen die Staaten insofern zu spüren, als das, was sie abkriegen, Lizenzgebühr, ja auch nicht in dem Sinne ein ökonomisch berechneter Preis ist. Das hat man übrigens an diesem Kongo-Artikel sehr schön studieren können, an der Frage, was kriegen die Leute da eigentlich bezahlt? Ja, formell kann man sagen, kriegen die Lohn. Nach keiner Seite hin erfüllt das, was sie an Geld bezahlen, kriegen die das Kriterium des Lohns. Es ist gar nicht darauf berechnet, wie schäbig auch immer, eine private Kalkulation mit einer Geldquelle zu befördern und zu sichern. Überhaupt einen Bezug zu haben zu der Aufgabe, ein nützliches Mittel des Gemeinwesens zu leben, indem man da sich halt aufhält. Mhm. Das Kriterium kennen die nicht und das müssen sie auch nicht kennen, weil das Kriterium gilt ja nur in einer Ökonomie, wo die Leute tatsächlich Quelle eines nationalen Wachstums sind. Mhm. Und insofern ist die Bestimmung dieser Produkte von vornherein eine, die ihre ganze ökonomische Qualität negativ hat zu dem, was in dem Land sonst negativ passiert. Und das kriegen die Leute so zu spüren, wie es da eben erläutert worden.
Ich wüsste mal von der anderen Seite her. Ich meine, vorweg eine kleine Ergänzung zu dem, was Marlott gesagt hat, zu dem Kongo-Artikel. Da stand, die kriegen Lohn. Aber zum Teil ist es so, dass sie leben können nur dadurch, dass Teile ihrer Familie noch irgendwelchen Mais und Reis anbaut, weil sie von dem Lohn können sie nicht leben. Abgesehen davon, dass sie regelmäßig immer keinen Lohn kriegen, wenn nämlich der Krieg bei ihnen vorbeikommt. Wenn ihre Mine vorbeikommt, dann ist Schluss mit Fördern von seltenen Erden. Dann müssen sie sich verkriechen und warten, bis der Krieg wieder weitergezogen ist und dann können sie wieder buddeln. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist auch nochmal eine Ergänzung zu dem, was sie gesagt hat. Überlegt es euch mal so. Hierzulande erfahren wir regelmäßig die Zahlen der Arbeitslosen in Prozenten. Dann haben wir 5%, 8% Arbeitslosigkeit. In Griechenland sind 15 oder 20 und so weiter und so fort. Wenn man sich mal fragt, ja, wie wird das eigentlich dann in Zentralafrika bilanziert? Die haben die Kategorie gar nicht. Die haben die Kategorie gar nicht. Die haben die Kategorie deswegen nicht, weil diese Kategorie Arbeitslosen zu bilanzieren, in Prozenten der Beschäftigung auszudrücken, überhaupt nur Sinn macht in einem Staat, wo von vornherein das gesamte Volk auf die Nützlichkeit für die hier eingerichtete Arbeit orientiert ist. Nur dann macht es Sinn zu sagen, oh verdammt, da sind welche, die sind für diesen Nutzen, aus diesem Nutzen gerade erstmal kapitalistisch aussortiert worden. Arbeitslosigkeit ist deswegen auch eine kritische Kategorie. Das findet man nicht gut. Die sollen da nützlich sein über ihren Dienst an Kapital und Staat für das Gemeinwesen, für das Wachstum des Gemeinwesens. Wie gesagt, in Afrika gibt es diese Kategorie nicht, weil der Standpunkt, ein Volk ist da, das soll benutzt werden, nicht existiert.
Das kann man ja an den Anstrengungen, die ehemaligen Kolonien nach der Befreiung gemacht haben, genau das herzustellen, ja genau diese Logik auch nochmal sich abwickeln sehen. Der Standpunkt, wir haben eine Kupfermine und die benutzen wir als Mittel, um Geld zu verdienen, um aus dem Land eine florierende und blühende Landschaft zu machen. Den Standpunkt hat es ja durchaus mal bei einigen von diesen Staaten gegeben. So. Alles, was sie dafür brauchen, müssen sie von außen importieren. Alles, was sie dafür brauchen, müssen sie bezahlen mit den Devisen, die sie einnehmen, um die Kupfermine zu betreiben. Die Konsequenz ist ja übrigens auch bekannt. Soweit sie überhaupt sich in die Lage versetzt haben, ein Stück weit zu machen, ging das einher mit einer wachsenden Verschuldung. Ja, wie auch? Weil sie ja von Anfang an mit dem Ansinnen, der Weltmarkt soll unser Lebensmittel sein, in Konkurrenz treten zu Käufern. die gar nicht die Notwendigkeit haben, einen Preis zu bezahlen, der irgendeine nationale Ökonomie voranbringt, sondern eben wirklich nur die besagten Lizenzgebühren. Und je mehr sie sich auf diese Mittel geworfen haben, desto mehr haben sie sich dann auch wechselseitig Konkurrenz gemacht in der Benutzung dieser Mittel. Deswegen gab es ja immer diese schönen Abkommen zwischen der EU und afrikanischen Staaten, um den Preisverfall der Waren, die sie dafür angebaut haben, ein Stück weit zu bremsen.
Preisverfall?
Also ich will damit sagen, das ist nicht so, die wollten das von vornherein, sondern der Widerspruch hier aus Ausgangspunkt, der verlängert sich in dem Maße, wie sie gerade vom Kapital genutzt werden.
Kannst du ein bisschen lauter?
Ich wollte dazu jetzt nochmal einen anderen Gedanken einbringen, dass ich das Gefühl habe, dass es das ja mittlerweile auch innereuropäisch genauso gibt. Ich habe das, was eben diskutiert wird in Ansätzen mit dem Ausverkauf von eigenem Land. Ich habe heute früh in einer Zeitung gelesen, dass jetzt in Rumänien der komplette Grundstücksmarkt geöffnet werden soll gegenüber europäischen Bürgern. Also vorher gab es eben Beschränkungen, scheinbar, dass nicht jeder einfach dort Grundstücke kaufen konnte, Landwirtschaftliche oder was auch immer. Und das wollte die EU jetzt gerade gekippt und hat stattdessen können alle Grundstücke in Rumänien scheinbar jetzt gekauft werden. Es wurde gleich beschwichtigt dadurch, also die Opposition hat sich dagegen beschwert und es wurde gleich beschwichtigt, ja, nein, die Araber und die Chinesen dürfen das nicht, es dürfen nur die Kapitalisten. Was ich dann aber besonders erschrecken fand, war, dass ich das gegenüber einem rumänischen Taxifahrer angesprochen habe. Und dieser Taxifahrer, weil ich ziemlich betroffen davon war, und der hat aber meine Betroffenheit gar nicht verstanden, weil er meinte, naja gut, die Rumänen, erstens sind sie faul und arbeiten sowieso nicht, zweitens beklauen sie sich gegenseitig. Und wenn der Westen jetzt dann mal kommt, dann wird es auch endlich mal eine effektivere Landwirtschaft geben und dann kommt auch was raus aus dem Rumänen.
Ich dachte erst, als du anfängst mit Rumänien, du wolltest einen anderen parallelen Fall zu dem ganzen Flüchtlingsproblem, was wir angesprochen haben, nämlich vor einem halben Jahr, es ist eigentlich immer noch Thema, sowas wie innereuropäische Arbeitswanderbewegungen existieren, zu denen muss man ja folgendermaßen argumentieren. Die Europäische Union hat mit der Europäischen Union erstens den gemeinsamen Markt entwickelt, beschlossen, das heißt das Recht erlassen, jedes Kapital darf wo immer auch es möchte, sich als Kapital niederlassen und Waren verkaufen und hat danach erst so etwas wie eine, nennt sich Freizügigkeitsregel, erlassen für die Person. Die wussten schon, warum sie es gemacht haben. Jetzt gibt es zwei Sachen zu klären. Erstens, warum haben sie dann später diese Freizügigkeitsregel erlassen? Freizügigkeit, die heißt, alle Europäer haben die Möglichkeit, auch jenseits der Grenze, ohne besondere Visa zu stellen, sich um Arbeit zu bemühen. Also ein gesamter europäischer Arbeitsmarkt. Warum haben Sie das beschlossen und warum sind Sie jetzt ein bisschen unglücklich darüber, wo das ausgerechnet von den Rumänen und Bulgaren benutzt wird, die relativ wenig Qualifikation anbieten, sondern dann hier rumturnen und Sozialknete abgreifen? Zu der ersten Frage. Ja, das ist natürlich schon das europäische Interesse, mit der Etablierung eines europäischen Gesamtarbeitsmarktes dafür zu sorgen, dass überall dort, wo Kapital sich niederlässt, es auch möglich ist, die entsprechenden Arbeitskräfte hinzukriegen, auch wenn sie dort vor Ort vielleicht nicht da sind. Das nennt sich übrigens Mobilität. Schön, Mobilität. Das war das Interesse. Sie haben dann aber gleich gewusst, aufpassen, diese Mobilität, die müssen wir stufenweise für diejenigen erst erlassen oder beschränken, die aus den osteuropäischen Ländern zu Europa dazukommen. Jetzt ist es soweit, am 01.01.2014 ist die Freizügigkeitsregel für Bulgarien und Rumänien ohne weitere Hindernisse möglich. Vorher hatten sie, gab es eine beschränkte Freizügigkeitsregel. Was ist da das Problem jetzt? Das Problem ist, dass sie es auf diese Art, dass sie jetzt auf einmal im Inneren aufgrund einer grenzenlosen Errichtung eines Arbeitsmarktes es mit Leuten zu tun haben, die sie für diesen Arbeitsmarkt erstmal gar nicht brauchen. So. Die Rechtskonstruktion, mit der Friedrich und andere Innenminister versucht haben, das wieder zurückzudrängen, bestand zum Beispiel darin, dass sie gesagt haben, alle diejenigen, die hierher kommen, sind nicht automatisch berechtigt, soziale Leistungen zu bekommen, sondern die sind nur dann berechtigt, erstens, wenn sie hier schon eine Arbeit hatten, was die meisten eben nicht hatten, oder wenn sie sich selbstständig gemacht haben und dabei pleite gegangen sind. Was passiert jetzt? Viele Rumänen und Bulgaren zahlen hierzulande viel Geld an hiesige, das sind keine Schlepper, sondern das sind, wie nennt man die, Einrichtungen von Arbeitsvermittlern, die ihnen die Papiere in die Hand drücken, wo drauf steht, dass sie selbstständig sind. Übrigens, die Abteilung Werkvertrag gehört da mit rein. Und auf diese Art und Weise versuchen die, diese reduzierte, die eingeschränkte Freizügigkeit zu umgehen. Ich bin sicher, dass wenn jetzt am 01.01.2014 die vollständige Freizügigkeit für Rumänien und Bulgarien eingeführt wird und die Zuwanderung aus den Ländern den hiesigen nicht passt, dann werden sie schon was überlegen. Oder sie lassen sie hier vergammeln.
Das passt doch aber gut mit Ihrer Überlegung zusammen, weil das ist die andere Seite davon ist, dass die Beteiligung von Bulgarien und Rumänien an diesem gemeinsamen Markt in Europa ein Konkurrenzergebnis zeitigt, wobei rauskommt, in diesen Ländern kommt es nicht zu der versprochenen, blühenden Landschaft im europäischen Markt. Das haben zumindest sich dortige Politiker mal davon versprochen, sondern das ist in der innereuropäischen Konkurrenz ein ziemliches Brachlegungsprogramm von dem, was es da überhaupt noch an ökonomischem Erbe gibt und damit in erster Konsequenz übrigens ein Brachlegungsprogramm für ganz viel Volk. Damit haben die gerechnet.
Also es sind beiderlei für die Leute und auch für die Goldmine oder sowas.
Ja.
Das ist eigentlich ziemlich parallel zu der, wie es halt eben gewissen
Ländern. Ja, da merkt man, auf was für einen Status von Konkurrenzland in Europa auf Länder runtergewirtschaftet werden können. Wenn man im Wirtschaftsteil, wenn überhaupt, von diesen Ländern nur noch drei Kennziffern liest. Das eine ist, da gibt es Grundstücke, das zweite ist vielleicht Rohstoffe, allerdings auch ganz viel Umweltverseuchung und drittens zu viele Leute.
Ich wollte noch was sagen zu, was du in so ein, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber so eine Art Paradoxon angesprochen, du hast gesagt, warum werden denn diese Länder oder das, der ganze Kontinent Afrika der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, unterworfen, wenn doch ganz offensichtlich überhaupt kein Interesse daran besteht, diese Leute zu benutzen, sondern ja nicht.
Ja, so ähnlich. Also wenn man sich die Länder kapitalistisch zurichten will, dann ja eigentlich deshalb, weil man die Leute benutzen will.
Das ist gerade der Fehlschluss von dir. Aber mach es mal.
Ja. Es ist ja schon einiges gesagt worden, was ein Rohstoffstaat ist. Ja. Jetzt wollte ich nur zu dem Gedanken noch was sagen. Es ist ja kein vorab gefasster Beschluss, mit Afrika jetzt nichts anzufangen. ist ja, also, was man sieht, dass das Urteil über Afrika ökonomisch ist, viel zu viele Leute eigentlich, weil nicht benutzbar, keine Daseinsberechtigung haben. Das ist ja nicht ein vorab gefasster Beschluss mit diesem Land, mit diesem Kontinent ist nichts anzufangen, sondern es ist das Resultat einer kontinuierlichen Betrachtung und da wird natürlich geguckt, das wird ja auch gemacht, dass überall, wo dort ein Geschäft geht, auch ein Geschäft gemacht. So, jetzt ist aber der Standpunkt der Ökonomen hierzulande, damit das geht, damit jede mögliche Geschäftsgelegenheit in Afrika auch zu einem Gewinn führt, muss es gegeben sein, dass alles, was in diesen Ländern rumsteht, nur als Ware existiert. Deshalb ist es zum Beispiel so, dass in diesen Lomé-Verhandlungen und so weiter immer gesagt wird, so etwas wie abgeschottete innere Märkte, wo diese Staaten noch sagen, was weiß ich, ihre Landwirtschaft soll nicht gleich zuschanden gehen an der Konkurrenz mit der EU-Landwirtschaftsindustrie oder sowas. Das darf es nicht geben. Das muss weg. Oder Wasser, dass einfach Leute Wasser trinken, dass das nicht eine Ware ist, ist ein Skandal. Ja, ist, also alles, die stehen auf dem Standpunkt, damit dort vielleicht irgendwann Geschäft geht, muss alles dem Standpunkt des Geldverdienens unterworfen werden. Ob dann ein Geschäft läuft oder nicht, man wird sehen, aber das muss gegeben sein. Auf diesem knallharten Standpunkt stehen die und so kommt es zustande, dass ein ganzer Kontinent der Notwendigkeit des Geldverdienens unterworfen ist, aber nur für die allerwenigsten überhaupt eine Möglichkeit besteht, auch tatsächlich an Geld ranzukommen.
Das ist ein Kuppelverhältnis, das ist ja auch umgekehrt. Ne? Das ist ja nicht, man führt die Geldwirtschaft ein, weil man Leute benutzt, sondern man will die Leute benutzt, um Geld zu verdienen. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Mhm.
Ich finde auch den ganzen Gedanken, mit dem du einsteigst, wenn da Leute sind, dann müssen sie doch eigentlich benutzt werden. Den finde ich in doppelter Hinsicht nicht gut.
Ich
finde
es auch nicht gut, ich habe
versucht, die wiederzugeben. Ich finde es auch nicht gut.
Ich habe versucht, die wiederzugeben, wie ich verstanden habe.
Ja, dann, aber vielleicht kommen wir uns dann in dem, was ich jetzt sagen will, auch sogar, können wir uns da einigen. Also einerseits finde ich es überhaupt nicht gut, dass der Standpunkt zu Leuten immer heißt, die müssen alle von morgens bis abends schuften. Das ist, finde ich, ein Quatsch. Ich würde sagen, ein vernünftiges Verhältnis zu Arbeit heißt, man tut sich zusammen und schafft die Produktivkräfte herbei, die es einem ermöglichen, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel Zeit, die Früchte zu genießen zu haben. Das ist erstmal der vernünftige Standpunkt. Der Standpunkt, alle zu beschäftigen, ist ein Standpunkt, der kapitalistische Staaten im Verhältnis zu ihrem Volk als Teil dieser Gesellschaft hat. Wenn sie über eine Nationalökonomie mit ihrem Gewaltmonopol befinden, dann haben sie zu ihrem Standpunkt, das Volk soll nützlich sein, insgesamt nützlich sein für die Zwecke, die da in diesem kapitalistischen Staat verfolgt werden, Wachstum und Herrschaftsausdehnung, sage ich mal so. Das ist der Standpunkt von denen. Aber das hat zur Grundlage, sie verfügen bereits über ein Volk, sie stellen es her als brauchbares Volk und sie haben eine kapitalistische Ökonomie, die genau das braucht. Und das gibt es dort alles nicht.
An der Stelle schließt sich vielleicht noch ein Argument an, das zum Verständnis der Flüchtlingsabwehr brauchbar ist. Wenn das zutrifft, was Berg eben gesagt hat, dass die Staaten, die ihr Volk im Griff haben, die das benutzen wollen, dafür alle Bedingungen herstellen, dafür auch, wenn sie überflüssig gemacht werden, sogar eine Arbeitslosenunterstützung organisieren und so weiter, dann gehört das dazu, dass sie dieses Volk als eines erziehen, das für den Staat ist. Und zwar als bedingungslose Nationalisten. Das ist der Grund, weswegen von Staatswegen sehr sorgfältig darauf geachtet wird, dass Inländer und Ausländer ganz verschiedene Kategorien sind. Deswegen müssen eigentlich Ausländer ganz grundsätzlich, wenn nicht rausgehalten, so doch stärkstens unter Kontrolle gehalten werden. Also machen Sie die Sortierung, dass Sie zwar reinlassen, wen Sie für nützlich befinden, aber keineswegs offen sind für irgendwelche unkontrollierbaren Mengen von Menschen, die aus purer Not anlanden und auf deren Zuverlässigkeit als Staatsbürger oder auch nur als loyale, ja, Untertanen kontrollierte Menschen sie sich nicht verlassen wollen. Auch das ist, also das ganz gewöhnliche Ausländerabwehren gehört doch in dieses Thema auch dazu. Ausländer sind eben keine, zunächst mal grundsätzlich nicht verlässliche Staatsbürger. Das ist der Stand. Also ich wollte das ökonomisch unter Kontrolle halten, hat ja die staatspolitische Seite, die Herrschaftsseite.
Ich finde das Argument für sich richtig, ich meine aber, dass es bezogen auf diese Flüchtlingsfrage, die wir hier verhandeln, eine beiläufige Abteilung ist. Die Gründe, warum die diese absolute Überbevölkerung hier nicht haben will, ist mit, die sind zu viel hinreichend charakterisiert. Die sowas wie eine Loyalitätsprüfung bei diesen Leuten, das ist so weit entfernt von diesem Flüchtlingsgedanken. Der kommt vielleicht auf, wenn irgendwelche Menschen, die hier lange schon sind und sich überlegen und den Antrag stellen, sie möchten Deutsche werden, dann gibt es eine Loyalitätsprüfung. Aber bei denen ist das ganz, ist das weit entfernt von dem, was die hier
verhandeln. Ich habe selber aber Argument dafür, warum es diese Albernheit, es seien zu viele, ja gar keine objektive Grundlage hat. Also wenn man nicht daran, dass man den nicht ernähren könnte oder all das, dass der Reichtum nicht für sie ausreichen würde. Daran liegt es doch nicht. Sie sind
viel für den weltweiten kapitalistischen Bedarf.
In Afrika ja, aber die in der Frage des Einlassens und Zulassens, darüber rede ich. Die in Afrika, da sagen sie, wo kein Kapitalismus ist, da kann man eben nicht leben, da sind viele Leute, das ist klar. Ich meine, das, was du sagst über die ökonomische Kontrolle über das Volk und was nur gut zu sein hat, erstreckt sich durchaus auf die Frage, wie viele von denen und welche können wir gebrauchen, und in dem Gebrauchen ist nicht nur die, dass sie könnte machen.
Nochmal andersrum. Überleg mal, diese Menschen, die aus Zentralafrika kommen, wir haben von denen gesagt, die Kategorie Volk passt auf die gar nicht richtig. Die Kategorie Staatsvolk, die eine nationale Identität ausbilden, die von daher auch einen nationalen Nationalismus ausbilden, als Abteilung ihrer Nationalität, das passt auf die Leute gar nicht. Das zerfällt. Das Staatswesen zerfällt in Unterabteilungen von Stämmen und so weiter und so fort. Von daher ist auch das, das ist auch eine Sache, die denjenigen, die die Ausländerpolitik machen, ja so unbekannt nicht. Sowas wie ein Illoyalitätsverdacht, der ja heißt, die sind immer noch die loyalen Anhänger ihrer Herrschaft, ist völlig weg von diesem Punkt, ganz weit weg.
Loyalität zum deutschen Staat lässt sich vielleicht auch nicht so einfach herstellen.
Auf den Gedanken kommt er gar nicht, dass das eine Fragestellung wäre.